ARD.
Das sind wirklich krasse Bilder. Eine endlose Kolonne von Menschen auf der Flucht, Familien mit Kindern, alte Menschen auf Pferdewagen, zu Fuß, mit dem wenigen Hab und Gut, das sie noch besitzen. Es ist eine Flucht ins Nirgendwo. Denn nirgendwo in Gaza ist es jetzt noch wirklich sicher. In dieser Woche hat die israelische Armee ihre vielleicht heikelste Aktion begonnen, die Offensive auf Gaza City, Gaza Stadt. In der Stadt haben sich nicht nur die letzten Kämpfer der Terrororganisation Hamas verschanzt, mit denen sich israelische Soldaten jetzt wohl einen blutigen Häuserkampf liefern werden. Die Stadt steckt auch voller Zivilisten. Viele haben sich vor den Kämpfen im Gazastreifen ausgerechnet hierhin geflüchtet und geraten jetzt wieder zwischen die Fronten. Und noch etwas macht die Aktion für das israelische Militär so heikel. In Gaza City werden die letzten israelischen Geiseln vermutet. Auch ihr Leben steht jetzt auf dem Spiel. Wir helfen euch, die Welt ein Stück besser zu verstehen. Ihr hört den Weltspiegel-Podcast, heute mit Philipp Abresch. Tja, die Offensive auf Gaza City hat begonnen. Ist das der letzte Akt im Krieg zwischen Israel und der Hamas? Und was kommt danach auf die Palästinenser zu? Sprechen wir heute drüber mit unserem Korrespondenten Julio Segador in Tel Aviv und mit Moritz Behrendt, unserem Korrespondenten für die arabische Welt in Kairo. Bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis. Ihr habt sicher gemerkt, dass wir ein bisschen anders aussehen. Nach vielen Jahren mit dem alten Podcast-Cover war es Zeit. Ein kleines Update, uns gefällt sehr, aber keine Sorge, hinter den Kulissen bleibt alles beim Alten und ihr findet uns auch weiterhin wie gewohnt auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, nur in neuem Look. Tja, und jetzt in den Nahen Osten fangen wir an in Tel Aviv mit Julio Segador. Hi Julio.
Hallo.
Julio, Offensive in Gaza City, als du davon gehört hast, jetzt geht sie los, was war dein erster Gedanke?
Mein erster Gedanke war eigentlich, dass es jetzt besonders schlimm wird für, ja, zunächst mal fast 1 Million Menschen, Zivilisten, die dort in der Stadt sind. Und ich habe daran gedacht, was die eigentlich in den vergangenen 2 Jahren oder fast 2 Jahren, wo dieser Krieg nun schon andauert, durchgemacht haben. Sie sind immer wieder wie auf einem Schachbrett von einem Ort zum anderen geschoben worden, durften irgendwann während der zweiten Waffenruhe im Frühjahr wieder zurück nach Gaza-Stadt und jetzt müssen sie wieder gehen. Also ich habe in erster Linie an die Zivilisten gedacht und dann war mein nächster Gedanke, das wird jetzt ganz schön schwierig für die israelischen Soldaten, weil das ist jetzt dieser Häuserkampf, dieser Guerillakrieg, den sie eigentlich von Anfang an, vom ersten Tag des Krieges an gefürchtet haben und der jetzt wirklich kommen wird. Und ich glaube, das wird ziemlich schlimm für alle Beteiligten.
Journalisten dürfen nicht hinein in den Gazastreifen, können sich kein eigenes Bild machen. Wie bekommst du überhaupt Kontakt zu Menschen dort und was berichten sie dir von der Lage im Moment?
Also wir haben immer noch Mitarbeiter im Gazastreifen. Wir haben die Möglichkeit, embedded mit dem israelischen Militär in den Gazastreifen reinzugehen. Wobei man da nicht viel sieht, weil natürlich die israelische Armee da ihre eigene Agenda hat und den Journalisten auch nur das zeigt, was sie ihnen zeigen möchte. Also von unabhängiger Berichterstattung ist in diesem Fall nicht die Rede. Wir haben die Möglichkeiten über die Nachrichtenagenturen, mit denen wir seit langer Zeit eigentlich sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Das sind große internationale Nachrichtenagenturen, dass wir über die auch Material bekommen. Die haben immer noch auch Mitarbeiter dort, die schon vor dem Krieg berichtet haben. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir unsere Informationen bekommen. Aber ganz wichtig ist uns, dass wir wirklich noch unsere eigenen Leute, unsere Mitarbeiter dort haben. Aber die Lage für sie ist schwierig genug. Beispielsweise ein Kameramann ist jetzt wirklich auch von dieser Evakuierung ganz konkret betroffen. Er musste Gaza-Stadt verlassen und auch er geht jetzt in den Süden.
Alles beginnt am 7. Oktober 2023. Am frühen Morgen überwinden Kämpfer der palästinensischen Terrororganisation Hamas den Grenzzaun zu Israel. Sie dringen in mehrere Siedlungen entlang der Grenze ein, überfallen ein Musikfestival, wo junge Menschen ahnungslos feiern. Die Kämpfer der Hamas töten an diesem Tag etwa 1200 Menschen. Sie verschleppen mehr als 250 israelische Geiseln in den Gazastreifen. Der Angriff der Hamas schockt das Land. Noch am gleichen Tag reagiert die israelische Armee mit massiven Luftangriffen. Dann folgt eine Bodenoffensive mit Panzern und Zehntausenden Soldaten. Die Zerstörung in Gaza ist bald so groß, dass die Versorgung der Menschen komplett zusammenbricht. Es gibt kaum Wasser, Nahrung, Strom oder Treibstoff. Hunderttausende Palästinenser werden obdachlos. Viele verlieren ihr Leben. Laut palästinensischen Angaben sind bis heute etwa 65.000 Menschen in Gaza durch die Kämpfe umgekommen. Die israelischen Truppen rücken von Norden nach Süden vor. Nur um Gaza City macht die israelische Armee 2 Jahre lang einen Bogen. Denn sie fürchtet einen blutigen Häuserkampf mit den Kämpfern der Hamas. Gaza City ist das politische und militärische Zentrum der Terrororganisation. Doch jetzt, seit ein paar Tagen, rückt die israelische Armee auch auf Gaza City vor. Wieder müssen sich Hunderttausende Menschen vor den Kämpfen in Sicherheit bringen. Die Offensive auf Gaza City hat begonnen. Die israelische Armee hat ja Evakuierungsrouten angekündigt. Hast du den Eindruck, dass flüchtende Menschen, Menschen, die sich in Sicherheit bringen wollen, dass sie diese Routen tatsächlich nutzen können? Oder sind die einfach trotzdem viel zu gefährlich und unzuverlässig?
Also sie nutzen auf jeden Fall die Routen. Und das hat sich ja an der ersten Route gezeigt. Das ist eigentlich die einzige noch, ja, befahrbare Route, die auch von der israelischen Armee freigegeben ist, die ist unmittelbar am Meer. Und da hat sich gezeigt, dass sich da wirklich 200.000 bis 300.000 Menschen auf den Weg gemacht haben aus Gaza-Stadt Richtung Süden, Richtung Al-Mawasi. Das ist eine dieser humanitären Zonen, die so ausgewiesen sind vom israelischen Militär. Und es hat sich gezeigt, dass die sehr, sehr schnell völlig überfüllt war. Ich habe die Zahl genannt, 200.000 bis 300.000 Menschen. Die Bilder, die wir gesehen haben, die waren wirklich sehr beeindruckend, auch in negativer Hinsicht. Menschen, die mit Fahrzeugen, mit Pferdekarren in einem Stau gestanden sind. Die Fahrzeuge und die Pferdekarren, die waren beladen bis weit nach am Dach, bis nach oben. Da wurde alles aufgeschichtet, was die Menschen hatten. Also die letzten Habseligkeiten. Viele waren zu Fuß unterwegs, haben ihre Sachen auf der Schulter getragen. Also wirklich sehr, sehr einschneidende Bilder, die wir da gesehen haben. Aber es ging nichts voran. Und dann hat eben auch die israelische Regierung reagiert, weil sie gesehen hat, die Menschen kommen gar nicht so schnell aus Gaza-Stadt raus, wie wir uns das vorstellen, wie wir das wollen, damit wir unsere Bodenoffensive auch weiterführen können. Und dann hat sie einen zweiten Fluchtkorridor zunächst mal für 48 Stunden geöffnet. Der verläuft eher im Landesinneren. Auch der wird angenommen, aber es gibt viele, die zögern. Die zögern, dass sie da den israelischen Aufforderungen zur Flucht in den Süden folgen, weil sie wissen, dass da auch Gefahren auf dem Weg sind. Und die Gefahren sind, dass es ja keine Versorgung gibt. Die Menschen haben keinen Zugang zu Nahrung, zu Wasser. Sie müssen alles mitnehmen. Die Zustände sind katastrophal. Sie übernachten an diesen staubigen Straßen. Und viele sagen auch, und deshalb verlassen sie die Stadt nicht, dass sie eine dauerhafte Vertreibung fürchten. Sie glauben, wenn sie jetzt Gaza-Stadt verlassen, dann könnte das für immer sein. Und das Material, das wir bekommen haben, ist hier auch wirklich sehr, sehr beeindruckend. Da wurden Menschen interviewt, die eben sich auf den Weg gemacht hatten. Und sie klingen frustriert, sie klingen verzweifelt, aber sie klingen auch wirklich müde. Und da hört man einfach auch raus, sie sind am Ende. Sie sind am Ende mit ihren Kräften und sie wissen auch nicht mehr, wie es weitergehen soll.
Wir haben alles verloren. Wir haben unser Leben und unser Hab und Gut verloren. Wir haben unser Geld und unsere Häuser verloren. Was soll noch passieren?
Überall Zerstörung und Tod. Hochhäuser wurden gesprengt. Jahrelang wurde gebaut. Nun wird alles dem Erdboden gleichgemacht. Sie haben keinen Ort ohne Zerstörung hinterlassen. Ich flehe die ganze Welt an und alle arabischen Nationen, alle Könige und Präsidenten. Steht uns bei, rettet uns. Wir können nicht mehr.
Tja, eine Offensive auf Gaza City, das war ja schon lange angedroht. Julio, was würdest du sagen, warum greift die israelische Armee gerade jetzt an?
Sie greift jetzt an, weil sie gesehen hat, dass sie ihr Kriegsziel, die Hamas zu zerschlagen, eigentlich nur erreichen kann, wenn sie Gaza City auch einnimmt. In Gaza City ist wohl das letzte noch funktionierende Hamas-Bataillon, das ist die sogenannte Gaza City-Brigade, die dort ist. Und das sind 2.000 bis 3.000 Kämpfer, das sind die Informationen, die wir vom israelischen Militär bekommen haben, und die müssen besiegt werden. Die haben sich da verschanzt in den Ruinen, in den Stellungen, die sie eigentlich schon seit langer Zeit dort haben. In Gaza-Stadt sind auch die Tunnelsysteme noch weitgehend wohl unbeschädigt. Das heißt, die gesamte Terrorinfrastruktur, die dürfte dort noch weitgehend funktionieren. Und deshalb weiß das israelische Militär, es kann im Grunde den Sieg nur ringen, wenn sie diese Hamas-Kämpfer, diese 2.000 bis 3.000 Kämpfer ausschaltet. Und nur so kann Benjamin Netanyahu, der israelische Premier, sein Kriegsziel erreichen, das Kriegsziel Nummer 1, die Hamas zu zerschlagen.
Der Kampf in der Stadt ist ausgesprochen komplex, für die Kämpfer, für die Soldaten extrem herausfordernd. Und weil es eben dort auch noch Menschen gibt, die dort leben, Zivilisten, die es gilt zu schonen. Es klingt für mich nach einer Mission Impossible. Kann man eigentlich sagen, Julio, wie die israelische Armee da genau vorgeht?
Also ich kann dir sagen, wie sie bisher vorgeht. Sie geht bisher sehr, sehr vorsichtig vor, geht nur wirklich sehr vorsichtig und langsam voran. Wir sehen das, dass momentan von drei Seiten die israelischen Soldaten auf das Zentrum von Gaza-Stadt vordringen, vom Norden, vom Osten und auch vom Süden. Um eigene Verluste zu verhindern, ist es so, dass sie da auch jetzt sogenannte Sprengpanzer einsetzen. Das sind gepanzerte Militärwagen, auch Panzer, alte, unbemannt. Das heißt, die sind ferngesteuert und die werden voll mit Sprengstoff gefüllt. Und die werden zu den Stellungen gefahren, wo man entweder Sprengfallen oder Hamas-Kämpfer vermutet, und dann werden sie aus der Ferne gezündet. Und das sind immense Explosionen, was uns unsere Mitarbeiter berichtet haben. Und so will das israelische Militär zumindest versuchen, dass die eigenen Verluste sich da in Grenzen halten. Aber du hast völlig recht, das wird natürlich nur so weit gehen, bis dann wirklich dieser Häuserkampf, und man kann es fast martialisch ausdrücken, dieser Mann-gegen-Mann-Kampf dann auch beginnt. Es wird unglaublich schwierig, und du hast es ja auch gesagt, eins der größten Hindernisse sind die vielen, vielen Zivilisten in der Stadt, die auch viele, ja, wie ich gesagt habe, gar nicht raus wollen. Und das wird unglaublich schwierig, glaube ich, für die israelischen Soldaten, dass sie da wirklich diesen Spagat schaffen, auf der einen Seite wirklich die Hamas-Kämpfer zu töten, auf der anderen Seite möglichst die Zivilbevölkerung zu verschonen. Aber man muss sagen, wir haben das ja sehr, sehr deutlich gesehen, jetzt auch im Verlauf dieses Krieges, dass mitunter auf die Zivilbevölkerung ja gar nicht so viel Rücksicht genommen wird. Also man kann davon ausgehen, dass das auch für die Zivilbevölkerung jetzt eine ziemlich schlimme Situation wird.
Seit dem 7. Oktober hält die Hamas mehr als 250 Menschen in ihren Tunneln und Verstecken im Gazastreifen fest. Frauen, Männer und Kinder. Israels Premierminister Netanyahu sagt regelmäßig, die Hamas könne den Krieg sofort beenden, sie müsse nur die Geiseln freilassen. Doch bisher gibt es keine Einigung. Katar, Ägypten, auch die USA versuchen zwischen Israel und der Hamas zu vermitteln. Einzelne Deals gelingen. Im Januar kommen 4 israelische Soldatinnen frei. Im Gegenzug lässt Israel palästinensische Gefangene gehen. Israels Armee versucht auch, Geiseln direkt zu befreien, mit riskanten Kommandoaktionen tief in Gaza. Wie viele von ihnen überhaupt noch leben, ist völlig unklar, und auch, wo sich die Geiseln im Moment aufhalten. Anfang September dann der Paukenschlag. Israel fliegt einen Angriff auf ein Hamas-Team in Doha, mitten in der Hauptstadt von Katar. Ausgerechnet die Leute, mit denen Israel um die Freilassung der Geiseln verhandeln müsste, kommen bei diesem gezielten Angriff ums Leben. Ist das Ende der Verhandlungen? Ja, sprechen wir mal mit unserem Korrespondenten für die arabischen Staaten, Moritz Behrendt in Kairo. Hi Moritz.
Hi Philipp.
Du warst gerade in Katar. Wie hast du die Stimmung dort erlebt? Ich kann mir vorstellen, die Menschen in Katar stehen noch ganz unter dem Eindruck des israelischen Angriffs auf dieses Hamas-Vermittlerteam, oder?
Das stimmt. Ich war ja dort während des arabisch-islamischen Gipfels, und Katar ist ohnehin schon eine extrem internationale Stadt mit Menschen aus aller Herren Ländern. Und jetzt kamen Vertreter aus mehr als 60 Staaten dort zusammen. Das hat auch zum Verkehrskollaps geführt. Und der Schock ist schon noch zu spüren, wobei das Interessante in Katar ist ja auch ein bisschen, weil so viele internationale Menschen dort sind, muss man nach den Kataris selbst ein bisschen suchen. Aber ja, die sind immer noch extrem schockiert. Und für die Politiker, die das Land vertreten, gilt das erst recht.
Doha, eine internationale Stadt, sagst du, Weltstadt. Dass da israelische Raketen herabregnen, das hätte vermutlich dort niemand für möglich gehalten, oder?
Genau, im doppelten Sinne. Zum einen wird immer betont, wie friedlich Katar sei. Dass Katar ja die Hamas beherbergt hat, das war bekannt. Das war zum Teil auch auf Wunsch der Amerikaner hin, der US-Amerikaner. Und es gibt, und das ist der zweite Teil, auch eine starke US-amerikanische Militärpräsenz in Katar, von der sich das kleine Emirat eigentlich immer Schutz versprochen hat. Aber an diesem Dienstag, dem 9. September, da gab es keinen Schutz. Es gab eine Warnung aus den USA, aber die kam nach Angaben der katarischen Regierung 10 Minuten, nachdem die ersten Raketen schon eingeschlagen waren in diesem Wohnhaus in der Hauptstadt Doha.
Dass israelische Raketen ausgerechnet nach Katar schickt, das sich ja für Verhandlungen und eine politische Lösung eingesetzt hat, welches Signal geht eigentlich von diesem Angriff aus?
Nun, aus Sicht der arabischen Staaten geht davon das Signal aus, dass Israel kein Interesse an einer diplomatischen, an einer friedlichen Lösung hat und auch nicht an einem Waffenstillstand in Gaza. Das ist die Darstellung der arabischen Staaten. Sie sagen, die Hamas-Vertreter hätten gerade über den jüngsten Waffenstillstandsvertrag beraten und seien eigentlich kurz davor gewesen, ihn zu unterschreiben. Also habe Israel diese Bemühungen komplett untergraben. Das ist die Darstellung aus der arabischen Welt, hinter der sich wirklich die Staatschefs von fast 60 Staaten, also nicht nur arabischen, sondern auch anderen islamischen Staaten, vereinigt haben.
Katar hat sich inzwischen aus diesen Vermittlungsbemühungen zur Geiselbefreiung zurückgezogen. Was würdest du sagen? Welche Folgen hat dieser Angriff auf die Verhandlungen insgesamt, aber auch auf das Verhältnis Israels zu seinen arabischen Nachbarn?
Na, das sind nun zwei große Fragen. Erstmal zu den Verhandlungen selbst. Ich gehe sehr davon aus, und das haben mir auch ägyptische Diplomaten gesagt, dass Katar an den Verhandlungstisch zurückkehren wird als Vermittler. Auch aus Katar gibt es diese Signale. Sie sagen, vermitteln, das ist eigentlich die Kernaufgabe unserer Außenpolitik, unserer Diplomatie. Es ist sogar ein bisschen die Daseinsberechtigung dieses kleinen Emirats, dass sie sagen, wir vermitteln mit schwierigen Partnern aus aller Welt. Übrigens ja nicht nur im Konflikt zwischen Israel und der Hamas, sondern auch im Konflikt im Ostkongo. Oder sie haben einen Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine vermittelt und ein paar Jahre ist es her, haben sie zwischen den Taliban in Afghanistan und den USA vermittelt. Also diese Vermittlungstätigkeiten, die werden sie wieder aufnehmen. Aber tatsächlich braucht es schon ein bisschen Fantasie, sich vorzustellen, dass nun eine israelische Delegation nach Doha kommt und dort besonders herzlich empfangen wird.
Und das Verhältnis insgesamt Israels zu seinen arabischen Nachbarn, das hat, ich nehme an, sehr gelitten.
Das hat sehr gelitten. Es ist in Teilen zerstört, in Teilen ist es abgekühlt. Ich sage in Teilen, weil man wirklich die Staaten einzeln betrachten muss. Die meisten arabischen Staaten haben ja gar keine offiziellen Beziehungen zu Israel. Also da kann gar nicht viel abkühlen, da ist sehr viel zerstört. Und auf diesem Gipfel, da gab es auch den Wunsch von mehreren Staaten, dass die Staaten, die tatsächlich in irgendeiner Form Beziehungen zu Israel haben, die komplett kappen sollen. Ganz so weit ist es in der Abschlusserklärung nicht gegangen. Dort heißt es, alle Staaten weltweit werden aufgefordert, ihre Beziehungen zu Israel zu überdenken. Aber es gibt Signale, dass tatsächlich auch die Länder, mit denen Israel ganz passable Beziehungen hat, wie zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate, wirklich ziemlich frustriert sind momentan. Und das gilt für Ägypten als Nachbarland und als eins von zwei Ländern, das einen Friedensvertrag mit Israel hat, ganz besonders.
Ägypten hast du jetzt schon erwähnt, ist direkter Nachbar zum Gazastreifen. Das sind ja apokalyptische Bilder, die einen von dort erreichen. Bombenangriffe, Explosionen mitten in der Stadt. Endlose Kolonnen von Menschen, die sich versuchen, in Sicherheit zu bringen. Das sind ja auch Bilder, die in Ägypten nicht ungesehen bleiben. Was würdest du sagen, wie schaut Ägypten auf diesen Konflikt direkt vor der Haustür?
Ägypten schaut voller Interesse und voller Besorgnis darauf und man muss sicherlich auch unterscheiden zwischen der Bevölkerung und der Regierung. Von der Regierung heißt es, man ist wirklich in extremer Sorge und gleichzeitig ist man bereit zu helfen. Die ägyptische Grenze zum Gazastreifen sei offen, Hilfslieferungen könnten dort reinkommen. Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit, denn eigentlich hat Ägypten momentan gar keine Grenze zum Gazastreifen. Wenn man dort in dem Grenzort Rafah ist, da war ich auch unter anderem, dann gibt es da zwei Türen, zwei große Tore. Die eine führt in den Gazastreifen, die ist mehr oder weniger zu. Von der anderen Seite sind dort die Israelis. Und die andere Tür, die führt in Richtung eines anderen Grenzübergangs, nämlich dem Grenzübergang Kerem Shalom zwischen Israel und dem Gazastreifen. Das heißt, jegliche Hilfe wird von den Israelis kontrolliert und die entscheiden auch, was reinkommt und was nicht reinkommt. Also die Hilfsbereitschaft der Ägypter ist da, sie brüsten sich damit, aber ganz praktisch kommt viel zu wenig an.
Das sagt die ägyptische Regierung. Was sagt denn die Bevölkerung?
Nun, man muss wissen, Ägypten ist mehr oder weniger eine Militärdiktatur. Aber man kriegt dann doch mit, dass in der Bevölkerung es eine große Wut auf Israel gibt. Die Kritik an dem Nachbarland viel, viel schärfer ist. Und sich manche möglicherweise sogar wünschen würden, dass Ägypten seinen Friedensvertrag mit Israel aufgibt. Also der Druck von der Bevölkerung und irgendwie bekommen das selbst autokratische Regime zu spüren, der ist schon da.
Sind die Palästinenser am Ende auf sich allein gestellt?
Sie sind es momentan in diesem Krieg. Akut kann ihnen keiner helfen. Es gibt medizinische Betreuung für verletzte Palästinenser in diversen arabischen Staaten, in Ägypten, in Jordanien, in Katar, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aber die Bereitschaft, große Zahlen von Palästinensern aufzunehmen, die gibt es in keinem dieser Länder. Das hat mehrere Gründe. Der wichtigste ist wahrscheinlich politisch, dass sie sagen, wenn ganz viele Palästinenser aus dem Land fliehen, dann ist das nicht freiwillig, dann ist das eine Vertreibung, das käme einem Kriegsverbrechen nach und dabei wollen sie nicht helfen, nicht Israel helfen, das von den meisten Ländern auch als Feind angesehen wird, auch wenn das selten jemand so ausspricht, wobei der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi gerade auf dem Gipfel in Doha tatsächlich von den Israelis, mit dem es einen Friedensvertrag gibt, von einem Feind gesprochen hat.
Julio-Offensive in Gaza City. Was sagen die Menschen in Israel eigentlich? Bekommt Netanyahu ausreichend Unterstützung für diese jetzt neue Offensive? Es hat ja so viele Offensiven schon gegeben und so viele Angriffe weit über die palästinensischen Gebiete hinaus. Jetzt gibt es eine neue Offensive. Wie viel Unterstützung bekommt Netanyahu für diese Aktion?
Naja, er hat die Unterstützung seiner Regierung und das ist diesem Mann wichtig. Und ich werde ja häufig gefragt, wie ist es eigentlich, wenn die Bevölkerung so gegen diesen Kriegskurs ist, müsste er nicht abtreten? Nein, Benjamin Netanyahu ist ein Machtpolitiker und solange er die Mehrheit hat in der Knesset, also im israelischen Parlament, wird er Ministerpräsident bleiben und er zieht seinen Kurs durch. Und diese Regierung wird ja von denen auch unterstützt, die diesen Kriegskurs geradezu explizit einfordern, also von den rechtsradikalen Parteien. Und die sagen, wenn du diesen Kriegskurs nicht fortsetzt, dann werden wir die Regierung verlassen. Also er ist da auch getrieben von seiner Regierung und er nimmt wenig Rücksicht auf die Menschen im Land, die hier zu Zehntausenden an den Wochenenden, zu Hunderttausenden auf die Straße gehen, um gegen seinen Kriegskurs zu demonstrieren. Wobei man immer eines auch sehr, sehr deutlich sagen muss. Wenn ich sage, dass die Menschen auf die Straße gehen, um gegen Netanyahu zu demonstrieren, dann demonstrieren sie nicht dagegen, weil sie sagen, damit die Menschen in Gaza weniger Leid erfahren. Nein, hier geht es um die Geiseln. Die Empathie gilt den Geiseln. Es sind ja noch 48 Geiseln in der Hand der Hamas, davon möglicherweise vermutlich nur noch 20 am Leben. Und die Demonstrationen zielen darauf, dass sie sagen, es muss jetzt ein Deal gefunden werden, die Regierung muss eine Vereinbarung mit der Hamas treffen, damit diese Geiseln, die noch in der Hand der Hamas sind, lebend aus Gaza rauskommen. Das ist die einzige Möglichkeit. Und im Umkehrschluss befürchten sie eben jetzt auch, dass dieser Kriegskurs dazu führt, dass Benjamin Netanyahu die Soldaten, die da reingehen, vor allem aber natürlich die Geiseln, diese 20, die möglicherweise noch am Leben sind, opfert für seinen Kriegskurs.
Ist das Schicksal der Geiseln besiegelt? Was würdest du sagen mit dieser Offensive?
Also meine Einschätzung ganz ehrlich ist, dass wir nicht viele dieser 20 Geiseln noch lebend sehen werden.
Ich kann mir vorstellen, dass es für die Angehörigen der Geiseln gerade sehr, sehr bange Stunden sind.
Das ist furchtbar und sie campen derzeit auch in Jerusalem vor der Residenz von Benjamin Netanyahu jeden Tag, jede Nacht und erinnern ihn daran, dass er derjenige ist, der das Schicksal der Geiseln in der Hand hat. Und sie sagen ganz klar, wenn dieser Kriegskurs fortgesetzt wird, dann opfert dieser Mann unsere Familienangehörigen für sein politisches Fortkommen.
Vor wenigen Tagen hat die israelische Armee das Vermittlerteam der Palästinenser in Doha ausgeschaltet. Raketen regneten herab und damit ja auch die Vermittlungsbemühungen von Katar torpediert. Was würdest du sagen aus israelischer Perspektive? Gibt es noch ernsthafte Verhandlungen oder den Wunsch nach Verhandlungen, einen Gefangenenaustausch, eine Feuerpause?
Also die Verhandlungen liegen derzeit auf Eis, ganz klar. Ich glaube nicht, dass Benjamin Netanyahu momentan sehr viel Interesse hat zu verhandeln. Er hat sich jetzt festgelegt mit der Bodenoffensive und er kann die im Grunde auch nicht abbrechen, weil möglicherweise erneut Verhandlungen möglich wären. Aber die sind nicht möglich, die stehen überhaupt nicht auf der Tagesordnung. Und du hast es ja auch schon gesagt, dass das Verhandlungsteam der Hamas vor 2 Wochen in Doha angegriffen wurde. Also insofern muss man ganz deutlich sagen, es gibt auf beiden Seiten momentan kein Interesse zu verhandeln. Und das ist ja auch das, was viele Menschen hier sagen, dass er die Gelegenheiten, die es gab, hier wirklich einen Deal auszuhandeln, um möglicherweise noch mehr lebende Geiseln aus Gaza rauszubringen, dass er das nicht genutzt hat.
Manche werfen Netanyahu vor, den Krieg absichtlich in die Länge zu ziehen. Warum könnte er daran Interesse haben?
Nun, solange er den Krieg fortführt, wird nicht hinterfragt, wie es eigentlich zu dem 7. Oktober 2023 kam. Er hat ganz klar gesagt, die Aufarbeitung dieses Tages wird erst nach dem Krieg kommen. Und das Ergebnis dieser Aufarbeitung könnte ja durchaus sein, dass er zur Verantwortung gezogen wird und dass er dann sein Amt als Ministerpräsident auch verliert. Und solange das eben nicht geschieht, solange das nicht untersucht wird, sitzt er fest im Sattel. Nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres, sind erst hier wieder reguläre Wahlen. Und ich glaube nicht, dass vorher Benjamin Netanyahu abtreten wird.
Also im Moment gibt es keinen Frieden, sondern Krieg. Gibt es eigentlich so etwas wie einen Plan für den Tag danach? Was soll aus Gaza werden?
Also es gibt diesen Plan von den radikalen Kräften und da hat sich ja jetzt auch der rechtsextreme Finanzminister Smotrich wieder hervorgetan. Die wollen im Grunde die Menschen aus Gaza, die Palästinenser aus dem Gazastreifen rausbringen, in andere Staaten deportieren und dann US-Präsident Donald Trump hat es ja bezeichnet als die Riviera des Nahen Ostens. Sie wollen dann möglicherweise da Luxuswohnungen bauen, wollen diesen eigentlich sehr, sehr schönen Küstenstreifen eben für ihre Zwecke auch nutzen. Jetzt der Finanzminister Smotrich hat von einer Immobilienbonanza gesprochen. Also er sieht da auch ein großes Geschäft. Er sagt, mit dem, was man da einnehmen könnte, könnte man die Kriegskosten kompensieren. Also da gibt es ganz wirre Gedanken eigentlich. Vernünftige Konzepte, wie es weitergeht, ob es zunächst eine Militärverwaltung geben soll, wer dann überhaupt die Verwaltung dieses Küstenstreifens übernimmt, wie der Wiederaufbau aussehen könnte, all das ist völlig ungeklärt. Da ist ein Lebensraum für 2 Millionen Menschen weitgehend zerstört worden. Der Wiederaufbau wird Jahrzehnte dauern.
Julio Segador in Tel Aviv, Moritz Behrendt in Kairo. Danke euch sehr für eure Einschätzung. Immer wieder gut, euch im Weltspiegel-Podcast zu haben.
Sehr gerne.
Wenn ihr mehr erfahren wollt zur Lage in den palästinensischen Gebieten, es gibt ja auch noch das Westjordanland, dann empfehle ich euch den Weltspiegel am Sonntag. Unsere Kollegen haben mit jungen Menschen dort gesprochen, wie sie auf den Krieg in Gaza schauen, welche Hoffnungen und welche großen Ängste sie haben. Einfach klicken ab Sonntagabend in der ARD Mediathek. Und noch einen Podcast-Tipp habe ich für euch. Diese Woche schauen wir nach China. Ob Smartwatches, Tablets oder Handys, viele von uns nutzen Technik von Huawei jeden Tag. Der chinesische Tech-Gigant baut überall auf der Welt Kommunikationssysteme, Mobilfunkmasten, Solaranlagen. Gleichzeitig kämpft er seit Jahren gegen Spionagevorwürfe. Könnten wir durch Huawei-Technologie wirklich ausspioniert werden oder sich unsere Netze sogar abschalten? Diese Staffel von 11KM Stories, China Games, geht den Vorwürfen nach und fragt auch, wie gehen wir, wie geht Deutschland mit dem für uns wichtigen Tech-Giganten um? Die neue Staffel von 11KM Stories findet ihr ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Tja, und jetzt sind wir fast am Ende, aber noch nicht ganz. Ich habe noch ein kleines Highlight für euch. Der Weltspiegel macht einen Ausflug und ihr könnt dabei sein. Am 9. Oktober ist der Weltspiegel zu Gast im NDR Pop-Up-Studio in Hamburg-Bergedorf. Von TV bis TikTok, ein Blick hinter die Kulissen des Weltspiegel. Wir erzählen und ihr könnt alles fragen, einfach alles. Ich glaube, wird wahnsinnig interessant und viele von uns sind dabei. Ehemalige und zukünftige Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD aus Singapur, Tokio, Brüssel, den USA. Ich bin auch da und unsere neue Weltspiegel-Moderatorin Tesnim Kadiri auch. Wenn ihr auch dabei sein wollt, schreibt uns eine kurze Mail mit eurem Namen an weltspiegel.podcast@ard.de. Dann nehmen wir euch auf die Liste und wir sehen uns bald in Hamburg. 16 Uhr geht's los am 9. Oktober. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch. So, und das war's jetzt wirklich von uns. Wir haben aufgezeichnet heute am 19. September. Liked uns, abonniert uns, sagt's weiter. Darüber freuen sich Caroline Mennerich, Anna Storch, Philipp Weber, Udo Schmidt und ich, Philipp Abrisch.